Herzlich willkommen zum dritten Eintracht Frankfurt Podcast. Heute nicht alleine, sondern mit der Alex als Co-Moderatorin oder wie wir das Ganze nennen wollen. Ja, wir hatten uns so ein paar Sachen ja vorher rausgesucht. Fangen wir vielleicht mit dem Rückblick auf das Stuttgart-Spiel an. Ich habe es nur am Fernsehen gesehen. Alex, du warst live in Stuttgart und hast, glaube ich, so das ein oder andere zu erzählen, was funktioniert hat oder nicht funktioniert hat.
Genau, also ganz am Anfang hat es angefangen mit einem wahnsinnig schlecht organisierten Einlass. Ich muss dazu sagen, wir waren auch ein bisschen spät dran, relativ, weil wir waren so Viertelstunde vor Anpfiff am Einlass vom Gästeblock, der aufgrund der Bauarbeiten nur 5 Drehkreuze groß war. Was man nicht gesehen hat, war, eins der Drehkreuze war nur für Frauen reserviert und da waren sie auch ganz strikt. Das hat natürlich dazu geführt, dass der ein oder andere ein bisschen stinkig geworden ist, was dann auch sich darin geendet ist, dass Ordner Karten zerrissen haben von Eintracht-Fans, die sich lautstark über die unorganisierten Einlasskontrollen beschwert haben. Das fing schon mal alles nicht so schön an und es hat insgesamt 20 Minuten gedauert, bis wir dann endlich am Platz waren, was eindeutig zu lang ist. Also eine Viertelstunde vor Einlass sollte normalerweise reichen, um drin zu sein.
Die mit den zerrissenen Karten sind dann aber trotzdem noch reingekommen oder hat man die dann einfach draußen stehen lassen?
Nee, der Ordner hat die beigerufen und hat gefragt, ob sie irgendwelche Probleme hätten und dann hat er dann gesagt, ja, der Einlass wäre ihm zu unorganisiert und das wäre ja ein ganz großes Chaos hier und hat gesagt, gib mal deine Karte, hat sie zerrissen und hat dann gesagt, tschüss, kannst nach Hause fahren.
Okay.
Also zerrissene Karte bedeutete wirklich zerrissene Karte.
Na, sensationell. Gab es da noch irgendwie ein Nachspiel über die Fanabteilung oder irgendwas? Ist da irgendwas bekannt?
Nicht, dass ich irgendwas davon mitbekommen hätte.
Da haben sich die Herrschaften in Stuttgart ja einiges geleistet. Ich hoffe mal, dass das noch ein Nachspiel geben wird, weil das ist nicht wirklich fair. Okay. Dann gab es aber auch, glaube ich, während des Spiels noch irgendwie so das ein oder andere, was so für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat. Also ich habe keine Bilder gesehen, ich habe nur den Moderator oder den Kommentator immer wieder gehört, dass irgendwie Böller oder Bengalos abgefeuert worden sind. Ich weiß nicht, wer es war, ob das unsere Jungs waren oder ob das die Stuttgarter selbst waren, die da versucht haben, ihr Stadion in Brand zu stecken.
Nee, wir waren diesmal wirklich brav. Und es fing so beim, ja, eigentlich fing es mit dem ersten Tor der Stuttgarter an. Bis zu dem Zeitpunkt war von den Stuttgart-Fans selbst gar nichts zu hören. Also ich hatte die ganze Zeit mich schon gefragt, wo denn jetzt die Fankurve von den Stuttgartern ist. Und dann mit deren ersten Tor fing es an, dass Bengalos gezündet wurden und auch wirklich aggressive Stimmung aufgekommen ist. Die Stuttgarter Fans haben dann teilweise angefangen, ihre leeren Getränkebecher in unseren Block zu werfen, hatten dann auch Böller direkt in den Innenraum vor unseren Block geworfen. Eine ganz nette Anekdote war, wie dann auf einmal der Popcorn-Verkäufer hoch zu uns gelaufen kam, weil er Angst hatte, unten weiter sein Popcorn zu verkaufen. Also da wurde die Stimmung schon ganz gut angeheizt. Und die Bengalos wurden, ich glaube, es waren 3 oder 4 Mal, wo die Stuttgarter Fans in ihrem eigenen Block die gezündet haben, dabei aus Versehen auch noch ihre eigenen Fahnen abgefackelt haben. Also es war schon recht chaotisch. Was mich an der Sache ein bisschen stört, ist, dass im Fernsehen davon überhaupt nichts zu sehen war. Es wurde nur über die Nürnberger geschimpft. Wenn das in Frankfurt passiert wäre, wäre das auch wieder so eine typische Aktion gewesen, wo wir hätten eine Wahnsinnsstrafe zahlen müssen. Ja. Und ich habe bis jetzt noch nichts gelesen, dass Stuttgart davon irgendwie betroffen war.
Nee, also ist mir jetzt auch nichts bekannt. Aber wie gesagt, während des Spiels auch nur so die Stadiondurchsagen, die kamen. Und ich glaube, der Kommentator hat einmal was dazu gesagt. Ansonsten war da auch relativ ruhig, was dieses Thema anging.
Ich möchte nicht sagen, dass ich es gut finde, aber sollte schon gleiches Recht für alle gelten.
Ja, das stimmt schon. Ja, lass uns da vielleicht irgendwie kurz mal über das Spiel an sich reden. Auswärtssieg hatten wir gehofft, ist nicht wirklich was draus geworden. Endstand war 2-1 für die Stuttgarter. Wie hast du das Spiel so gesehen?
Also der Spielstand war schon mal sehr schade. Wir haben uns über das 1-0 wahnsinnig gefreut, aber noch während wir uns am Freuen waren, und ich glaube, da ging es den Eintracht-Spielern ähnlich, ist schon der Gegentreffer gefallen, der absolut unnötig war. Hm. Der Eckball, der zum Kakao gekommen ist, der völlig frei stand, es stand keiner bei ihm. Der Nikolov hat versucht, ihn zu decken. Und wenn der Torwart schon den Stürmer deckt, dann sieht es eigentlich schon danach aus, dass irgendwas gerade nicht ganz gut organisiert ist. Und ich glaube, das Spiel wäre vielleicht auch anders verlaufen, wenn wir nicht direkt einen Gegentreffer bekommen hätten. Aber das war schon sehr schade.
Ja, also ich habe das auch so an den Wiederholungen gesehen. Die Zuordnung hinten in der Abwehr war irgendwie in dem Moment völlig katastrophal. Also, ich weiß nicht, ob sie da gedanklich noch nicht da waren oder woran es gelegen hat, aber so darf es eigentlich nicht ablaufen. Auch das 2-1 fand ich, wo er dann ja so aus, ich würde es jetzt mal so 20 Metern oder irgendwas nennen, da auch Kakao wieder völlig frei an den Ball kommt und abziehen kann. Also, da war mir jetzt auch nicht klar, wie sie den Menschen da decken wollen. Also.
Na, zumal ja auch, ich glaube, drei Spieler im Umkreis von 5 bis 10 Metern um ihn rumgestanden hätten. Also es wären Leute da gewesen, die hätten eingreifen können, aber da hat auch jeder irgendwie darauf vertraut, dass der andere vielleicht gerade hinläuft. Aber wirklich bei ihm war keiner. Und den Torschuss, den hätte man verhindern können.
Definitiv. Definitiv, ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, relativ viel Druck gemacht oder versucht, Konter zu spielen, was leider dann irgendwie nicht wirklich in Torchancen oder in große Torchancen geendet hat, aus meiner Sicht.
Also wirklich, wirklich große Torchancen habe ich jetzt auch nicht in Erinnerung. Ich glaube, es war das erste Mal, dass wir ein bisschen offensiver aufgestellt waren, und nicht ganz so sicher hinten in der Abwehr gestanden haben. Ich glaube, dass ein paar Leute auch nicht ihren besten Tag hatten, wie zum Beispiel Schwegler, andere wie zum Beispiel Chris. Den zu beobachten war wirklich ein Traum. Es gab keinen Kopfball, den er nicht bekommen hat. Das ist wirklich faszinierend, dazu zu gucken. Aber ich glaube, alles in allem war es kein schlechtes Spiel. Wir haben gut dagegen gehalten. Aber ich glaube, mit der Form, die wir in vergangenen Spieltagen gehabt haben, wäre mehr drin gewesen.
Das stimmt wohl. Wer war aus deiner Sicht so der beste Spieler auf dem Platz? Also mein Favorite war ja auch in diesem Spiel nach wie vor wieder unser Youngster Sebastian Jung hinten auf der rechten Abwehrseite. Ich finde, der leistet sensationelle Arbeit da hinten.
Bin ich voll und ganz bei dir. Also Sebastian Jung hat hinten nichts anbrennen lassen. Was ihm noch so ein bisschen fehlt, ist im offensiven Spiel nach vorne ein paar Akzente zu setzen. Da hat er sich auch ein paar Fehlpässe geleistet, aber sein primärer Job ist es, hinten den Kasten dicht zu halten, und da war an ihm einfach kein Vorbeikommen. Für so einen jungen Spieler, der Gegenspieler hatte, die wirklich jahrelange Erfahrung haben, hat er das einwandfrei gemacht. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern.
Definitiv.
Wer mich ein bisschen enttäuscht hat nach den letzten Wochen, war Benny Köhler. Der hatte in den letzten Spielen deutlich besser gespielt, und ich dachte auch eigentlich, dass er jetzt so eine Art Lauf hat. Aber von dem war im Spiel gegen Stuttgart recht wenig zu sehen. Überrascht hat mich Kayo, zumal beim 1:0, weil normalerweise zu seiner Stärke nicht unbedingt gehört, einem Ball bis zum bitteren Ende nachzugehen. Dass er da nochmal nachgesetzt hat und sich durchgesetzt hat, ist vielleicht doch ein kleines Zeichen, dass der Herr Skibbe vielleicht ab und zu die richtigen Worte für ihn findet und doch noch nicht aller Tage Abend ist und die Hoffnung stirbt zuletzt.
Kayo ist ja immer so ein spezielles Thema. Also ich finde, er so seine Einstellung wechselt mehrmals im Spiel. Also manchmal hat er seine 5 Minuten, da rennt er jedem Ball gnadenlos hinterher und dann siehst du ihn wieder 10 Minuten so in seinem Viereck sich da so ein bisschen bewegen. Also das ist, schwankt immer so ein bisschen, finde ich. Ich finde, da stimmt auch so die Abstimmung oder die, ja. Wollen wir es nennen? Abstimmung ist wahrscheinlich schon das richtige Wort. Also er bringt manchmal schon Pässe nach vorne, die ich sensationell finde, aber so alle Spieler drumherum sind noch nicht so ganz mit ihm da auf einer Wellenlänge und sind einfach in dem Moment nicht an der Stelle, wo der Ball hinkommt. Also da fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen so die gemeinsame Spielpraxis.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Er hat in den letzten Wochen und Monaten, wenn dann nur kurze Einsätze gehabt. Es war das erste Mal, dass er wieder von Beginn an spielen konnte. Ich glaube auch, dass er vielleicht auch einen kleinen Knacks wegbekommen hat durch alles, was er hier in Frankfurt erlebt hat. Von den vielen Kayo, Kayo-Rufen bis auf einmal zu einem Spieler, der nirgendwo mehr Anerkennung findet, weder beim Trainer noch in den Fangruppen. Also ich glaube, er hat schon einiges mitgemacht und vielleicht auch da den ein oder anderen, ja, Knacks an seinem Ego mitbekommen. Und dazu die fehlende Spielpraxis. Aber ich glaube nach wie vor, dass, wenn er regelmäßig spielen würde, und sich weiter reinhängt, er doch ein guter Spieler ist. Aber dazu zählt halt ja in erster Linie, dass er will und dass er beißt.
Ich meine, klar, er ist natürlich mit fast 4 Millionen an Ablöse, die bezahlt worden ist, ist er natürlich für die Frankfurter da der Retter in der Not oder wie man das Ganze jetzt auch nennen möchte.
Der
Genau, dass er
Heilsbringer.
da natürlich Anfeuerungsrufe bis zum Abwinken bekommt, ist klar. Und ja, Skibbe hat ihn ja Anfang des Jahres eingesetzt, aber klar, er muss sich natürlich auch irgendwie dann nochmal drauf konzentrieren, dass er eine stabile Mannschaft hat und wenn er dann einen Spieler hat, der so hohen Schwankungen da unterlegen ist, dann überlegt er sich natürlich, ob er den bringt oder nicht. Von daher ist das auch irgendwo nachvollziehbar. Aber schöner wäre es natürlich schon, wenn man ihn öfter auf dem Platz sehen würde, natürlich auch länger und nicht nur die letzten 90 Sekunden bis zum Abpfiff.
Also für mich wär Kayo auch eine absolute Alternative zu Alex Meyer. Das ist zum Beispiel einer der Spieler, die in Stuttgart meiner Meinung nach total untergegangen sind. Also der ist mir in 90 Minuten zweimal aufgefallen, wenn es hochkommt.
Ja, zu Alex Meyer habe ich so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis. Immer dann, wenn er ein Tor schießt, dann freue ich mich und dann springe ich auf und schreie dann Alex Meyer Fußballgott. Und in den 5 Mal im Spiel, wo er mit seinen Marbodschern da irgendwie den Ball völlig verstolpert, da schreie ich ihn dann immer fast vom Platz runter. Also das ist irgendwie, da kann ich mich zu keiner klaren Meinung irgendwie entscheiden. Ja. Lassen wir es vielleicht dabei, irgendwie 2-1 war nicht so toll, hätte mehr drin sein können. Gucken wir nach vorne, wer als nächstes kommt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir als nächstes auswärts Hannover und danach dann zu Hause gegen den großen FC Bayern. Wie siehst du die nächsten 2 Spiele?
Ja, es wird ja in der Presse so ein bisschen gemunkelt, dass das jetzt richtungsweisend ist. Nicht zu vergessen, dass wir jetzt erst nochmal zu Hause Schalke haben. Ich glaube, Schalke wird ein ganz wichtiges Spiel, wo ich auch der Meinung bin, dass was drin ist, weil ich Schalke momentan auch nicht als so stark einsehe, wie sie in der Tabelle dastehen. Die Spiele, die sie gewinnen, gewinnen sie knapp, nicht wirklich drückend überlegen. Das ist so ein bisschen wie Berlin im letzten Jahr, stehen oben dabei, sind aber relativ unauffällig und das ist meiner Meinung nach momentan auch Schalke. Ich glaube, Halil Altintop wird hochmotiviert in das Spiel reingehen, um seinem ehemaligen Arbeitgeber einfach nochmal zu zeigen, ich kann was, hättet ihr mich mal behalten. Und ja, wenn wir da hinten kompakt stehen, die Kontermöglichkeiten nutzen, glaube ich, ist gegen Schalke was drin. Hannover ist eine Zitterpartie. Theoretisch würde ich sagen, geschenkte 3 Punkte, aber wir reden hier über die Eintracht.
Ja, das kann auch ganz schnell ganz anders ausgehen, ja. Und Bayern ist ja sowieso so ein Thema für sich. Ich erinnere mich noch gerne an mein letztes Spiel, wo ich die Bayern live gesehen habe. Das ist, oh, ich weiß, das war ja jetzt gar nicht mehr genau, aber es ist ein legendäres Spiel aus meiner Sicht gewesen, wo die Bayern nachher Michael Tarnat im Tor stehen hatten und wir das Ding trotzdem nicht nach Hause geholt haben. Das war mein letztes Spiel, was ich live gesehen habe und danach wollte ich auch nie wieder eins sehen gegen die Bayern, weil das war schon irgendwie sehr traurig. Ja, Schalke denke ich auch. Altintop dürfte auf jeden Fall hoch motiviert sein und wird rennen und alles dafür tun, da sein zweites und vielleicht auch sein drittes Tor zu schießen. Ich denke, hier kommt es wirklich wieder darauf an, wie sich die Abwehr hinten verhält, ob das diesmal mit der Zuordnung besser klappt, auch wenn die Schalker da nicht so mit viel Druck spielen werden. Aber wenn sie den Ball im 16-Meter-Raum bekommen, dann werden sie den irgendwie ins Tor kriegen. Und wenn wir da nicht hinten aufpassen, haben wir, glaube ich, echt ein Problem.
Wie sieht's hinten aus? Mike Franz war immer noch nicht im Training mit dabei heute. Wird wahrscheinlich gegen Schalke dann auch nicht dabei sein. Ist natürlich schon eine weitere Lücke, dass Chris wieder in die Innenverteidigung reinrücken muss, aus dem Mittelfeld raus. Ich glaube, das ist ein Spieler, der uns einfach im Spielaufbau auch fehlt. Wenn er in der Innenverteidigung steht, ist es zwar hinten dicht, aber es ist auch wieder eine Lücke, die nach vorne zu schließen ist.
Ja.
Das Positive daran ist, dass ich hoffe, dass Sebastian Jung zu seinem dritten Einsatz kommt.
Ja. Interessant wäre, ob dann eventuell Clark im Mittelfeld zum Einsatz kommt, ob der da was reißen kann, der ja auch
Oh,
bislang
stimmt.
noch.
Den haben wir ja auch noch. Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Genau, den hat, glaube ich, keiner von uns bislang auf dem Platz gesehen, maximal mal auf dem Trainingsplatz, aber so wirklich live im Spiel hatten wir ihn bislang noch nicht, weil verletzungsbedingt ist er ja, glaube ich, bis vor ein paar Wochen ausgefallen, war ja mal so die Überlegung, ob er gegen Stuttgart vielleicht schon auf dem Platz steht, hat er ja dann nicht, aber er saß ja, wenn ich mich richtig erinnere, auf der Auswechselbank.
Genau, also im Kader war er gegen Stuttgart. Ich würde mich freuen, ihn mal zu sehen. Wenn vielleicht auch nicht so ganz von Anfang an. Da bin ich eher so, vielleicht nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, von daher ist mein Vorschussvertrauen in ihn noch nicht ganz so hoch. Zumal die amerikanische Liga jetzt auch nicht eine der stärksten der Welt ist. Aber auf eine Einwechslung würde ich mich auf jeden Fall freuen.
Ja, wenn dann die Frage, für wen er dann im Endeffekt kommen könnte, gäbe es ja so zwei Kandidaten. Ich nehme an, dass wahrscheinlich wieder Theber und Schwegler gemeinsam im Mittelfeld agieren werden. Und dann schätze ich mal, wenn er eingewechselt wird, dann gegen für einen von den beiden. Wobei dann so die Frage ist, wen. Also Theber verstolpert ja auch gern mal einen Ball in letzter Zeit und Schwegler scheint ja noch nicht so ganz fit zu sein. Dürfte auf
Ja,
jeden Fall.
wobei Spekler in Stuttgart wirklich sein erstes Spiel gemacht hat, wo ich ihn in einer schlechteren Form gesehen habe. Bei Theber zieht sich das jetzt schon über eine ganze Weile hin, dass er immer wieder viele Bälle verliert, auch nicht wirklich die Anspielstation im Mittelfeld ist. Da rechne ich eigentlich die ganze Zeit schon mit, dass er früher oder später seinen Stammplatz verliert. Es sei denn, er bringt nochmal eine Form, wie er sie ganz am Anfang der Saison gebracht hatte, zum Beispiel gegen Bremen. Aber in der Form habe ich ihn seitdem nicht wieder gesehen.
Nee, definitiv nicht. Also eher schlechter. Aber wahrscheinlich auch mangels Alternativen dann trotzdem immer wieder im Startkader drin gewesen.
Was aber auch bedeuten würde, dass Ricardo noch keine wirkliche Alternative ist.
Ja, im Moment würde das wohl dies bedeuten. Aber das wird sich wahrscheinlich auch erst zeigen, wenn man ihn wirklich mal in Action auf dem Platz gesehen hat. Vielleicht gegen Schalke, aber ich vermute mal oder ich würde mal davon ausgehen, dass Skibbe da eher auf Nummer sicher geht und ihn vielleicht eher gegen Hannover bringt.
Wie auch immer er es machen wird, falls er das hier hören sollte, sollte das auf jeden Fall ein Aufruf an ihn sein, dass wir ihn mal sehen wollen.
Ja, und bitte auch früher auswechseln, so wie es jetzt gegen Stuttgart war, dann auch gern mal so 30 Minuten vor Ende und nicht so 30 Sekunden vor Ende der ersten Auswechslung. Fände ich auch mal ganz toll.
Kann ich soweit unterstützen. Martin Fehnin ist wieder fit. Glaubst du,
Ja.
er ist gegen Schalke schon wieder mit dabei?
Ja, ich denke mal, er wird zumindest, also in der Startelf wird er nicht sein, er wird auf der Bank sitzen. Ich nehme an, dass wirklich Altintop als alleinige Spitze von Anfang an rennen wird und Alex Meyer dann als hängende Spitze oder offensives Mittelfeld dahinter. Aber ich gehe mal davon aus, dass Martin Fehnin in der zweiten Halbzeit dann eingewechselt wird, ob er dann für einen Altintop kommt, der irgendwie mit der Zunge unterm Fuß auf dem Platz steht, oder für Alex Meyer weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass er in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden wird.
Was natürlich auch die Karten für einen Nikos Liberopoulos wieder schlechter machen. Ich habe so das Gefühl, dass er jetzt so ein bisschen nach hinten durchgereicht wird. Seit Khalil Altintop da ist, spielt er erstmal keine größere Rolle mehr. Vielleicht als Joker, wenn wir hinten liegen. Wenn Finn jetzt wieder fit ist, erst gar nicht drüber nachzudenken, wenn Amanatidis wieder fit sein sollte. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Ich habe schon die ersten Spekulationen gehört, dass Eintracht auf keinen Fall verlängern will. Das könnte dann auch das Karriereende für ihn bedeuten.
Ja, ein großes deutsches Blatt, was sich sehr gut im Sportbereich auskennt. Die Bild-Zeitung hatte ja die Woche einen Artikel drin, wo sich der Manager von Liberopoulos geäußert hat, dass wenn die Eintracht den Vertrag zum Sommer nicht verlängert, er durchaus über ein Karriereende nachdenken würde.
Ja, ganz ehrlich, vom Alter her könnte es passen. Er ist jetzt 34, 35.
Ich glaube
Ich glaube, das
35.
ist ein ganz gutes Alter für einen Fußballspieler, langsam über das Thema mal nachzudenken.
Ja, definitiv. Ich meine, er muss jetzt nicht wie Lehmann da noch irgendwie bis zu seinem 50. Geburtstag irgendwo im Tor rumstehen.
Ja, zumal ich glaube, ein Stürmer hat es da auch schwieriger wie ein Torwart. Also als Stürmer mit 40 noch vorne mithalten zu können bei den ganzen jungen Spielern, ist glaube ich nochmal einen Tacken schwieriger wie im Tor zu stehen.
Glaube, das schaffen die wenigsten. Also er würde im August 35 werden. Also von daher denke ich durchaus ein Alter, wo man über ein Karriereende nachdenken kann. Und mit zu vielen Stürmern sollten wir den Kader vielleicht auch nicht bestücken. Ich meine, wir haben auch noch ein paar Junge. Marcel Heller war ja gegen Stuttgart dann auch mal kurz wieder auf dem Platz, was mich sehr gefreut hat. Von dem er ja länger nichts mehr gesehen und gehört hatte.
Ich war ganz überrascht, dass er überhaupt im Kader war. Also bei der Auswechslung habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Ich finde es auch sehr schade, dass er noch nie wirklich zeigen konnte, was er kann, weil ich glaube, in dem steckt auch mehr drin, als er so manchmal rauslässt. Allein die Schnelligkeit ist was ihn auszeichnet. Ja, aber leider in den 2 Minuten, die er dann im Spiel war, hat er natürlich auch keine Möglichkeiten mehr.
Ja, das stimmt schon. Also da dann richtig wieder reinzukommen und da was zu reißen, das ist dann schon fast unmöglich. Ja, was gab's sonst noch so an Geschichten oder an aktuellem rund um die Eintracht? Nigolov hat seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert. Dafür hat man ihm den Job nach dem Vertrag im Verein gestrichen, heißt es. Was sagst du dazu, dass er noch 2 Jahre bleibt?
Ich finde es gut. Ich bin ein großer Fan vom Oka Nikolov. Er ist ein Teil der Eintracht-Geschichte, ganz einfach. Paraden, die er manchmal hinlegt, sind wirklich Weltklasse. Wie zum Beispiel auch gegen Stuttgart in der letzten oder vorletzten Spielminute, wie er dreimal den Ball nochmal abgewehrt hat und 2 Spieler vor ihm standen und aufs Tor geballert haben. Also manchmal hat er wirklich Weltklasse-Leistungen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er ab und zu Momente hat, wo die Leistung eher Richtung Kreisklasse tendiert. Aber um das Gute mal zu sehen, das war diese Saison erst relativ selten der Fall. Von daher, ich mag ihn. Ich finde, er bringt gute Leistungen und ich finde, er ist auch der Richtige, um jüngere Torwarte, Werte, mit aufzubauen. Von daher bin ich ganz angetan von der Entscheidung.
Aktuell haben wir ja noch 4 Torhüter im Kader. Außer Nikolov hätten wir da ja noch Markus Bröll, Jan Zimmermann und Ralf Fährmann. Vertrag Markus Bröll läuft meines Wissens nach auch im Sommer
Im
aus.
Sommer, ja.
Ich vermute mal, dass man den auch nicht verlängern wird. Damit hätten wir dann noch 2 Fährmann und Zimmermann. Ich gehe davon aus, dass man die nächsten 2 Jahre, in denen Nikolov noch da ist, dafür nutzen wird, um Ralf Fährmann systematisch in Richtung Nummer 1 im Tor aufzubauen. Würdest du das ähnlich sehen, oder?
Wobei Zimmermann ja auch, so wie ich es gelesen habe, auf dem Absprung ist in Richtung Ausland. Was bedeuten würde, dass wir nur noch 2 hätten. Wobei dann auch wieder die Notwendigkeit von einem weiteren Tormann da wäre. Fährmann in den nächsten 2 Jahren aufzubauen für die Nummer 1 ist, glaube ich, genau das richtige Pferd, auf das die Eintracht setzt. Und da jemanden zu haben, der nach einem Jahr oder nach 2 Jahren auch freiwillig die Nummer 1 abgeben wird, wie es der Nikolov definitiv machen wird, weil dann auch sein Karriereende in greifbare Nähe rückt. Ist, glaube ich, eine ganz, ganz günstige Konstellation. Da verliert niemand sein Gesicht, es wird niemand herabgesetzt. Es ist eine natürliche Nachrückung, die da entsteht. Von daher finde ich das eine gute Alternative. Mir tut es ein bisschen leid um Markus Bröll. Hat sich auch verdient gemacht. Und jetzt so gar keine Beachtung mehr zu finden, ist, glaube ich, auch für ihn hart. Aber ja, das Fußballleben ist hart.
Ja, das stimmt. Wobei er sich in letzter Zeit irgendwie verhältnismäßig oder unverhältnismäßig ruhig verhält. Normalerweise ist er ja dann auch gerne mal dafür bekannt, dass er da mal den ein oder anderen Kommentar ablässt, aber da passiert momentan relativ wenig.
Ich glaube, weil er seine Chancen einfach auch ganz realistisch einschätzt. Es ist wirklich absehbar, dass er im Sommer die Eintracht verlässt. Jetzt nochmal einen Stunk anzuzetteln oder seine Meinung öffentlich kundzutun, um dafür zu sorgen, dass er nochmal ins Tor kommt. Ich glaube, da ist er realistisch genug, um beurteilen zu können, dass weder ihn das weiterbringt noch die Eintracht. Ich glaube, er will sich jetzt auch einfach professionell präsentieren, um einen möglichst guten Anschlussvertrag zu bekommen.
Stimmt schon. Ja, wenn Zimmermann dann auch zum Sommer geht, mit 2 Torhütern in die Saison starten, ist gerade bei der Eintracht immer ein etwas kritisches Thema, weil man sieht es, da können schnell mal so 1, 2, 3 Torhüter ausfallen. Also da sollte man sich dann schleunigst um einen dritten bemühen, denke ich mal.
Die Frage ist nur, wer? Wollen wir uns noch mehr Konkurrenz holen oder wollen wir uns eine klare Nummer 3 holen? Meiner Meinung nach wäre es besser, eine klare Nummer 3 zu holen, als jetzt nochmal um Kandidaten zu spekulieren, wie zum Beispiel Fromlowitz. Ist ja auch einer der Torhüter, der in den nächsten Monaten seinen Vertrag ausläuft. Wäre eine Alternative. Aber da einen dritten Anwärter auf die Nummer 1 bringt vielleicht mehr Unruhe, als es Nutzen bringt.
Ich glaube nicht, dass Skibbe das tun würde. Ich meine, er hat mit Nikolov einen Torhüter, der klar erstmal die Nummer 1 sein wird, der sich aber auch ruhig verhält, wenn er sie mal in einem Spiel nicht ist. Aber dann einen Streit zwischen zwei anderen Torhütern kann er sich, glaube ich, nicht erlauben, wenn er eine konstante Mannschaftsleistung im nächsten Jahr abliefern will. Also das wird er auch nicht tun. Er wird sich dann, denke ich, eher jemand holen, der sich klar als Nummer 3 und dann in den nächsten Jahren vielleicht als Nummer 2 verhält und auch dementsprechend sich in die Mannschaft eingliedert, halte ich eher für wahrscheinlich. Ja, was gab's noch? Wir hatten uns noch zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal twitternde Eintracht-Profis haben wir derzeit drei Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Sebastian Jung, Mike Franz und Christoph Preuß, den ich jetzt doch noch da irgendwie in dem Bereich sehe, auch wenn er nicht mehr aktiv Spieler ist, er gehört für mich immer noch irgendwie dazu.
Was er ja auch hoffentlich bleiben wird. Vielleicht nicht mehr als aktiver Spieler, aber wenn ich es richtig gelesen habe, wird er ja auf jeden Fall der Eintracht treu bleiben.
Ja, halte ich auch durchaus für sinnvoll. Er hat viele Jahre bei der Eintracht verbracht, er ist ein exzellenter Fußballer gewesen. Ich denke schon, dass er es verdient hat, da im Trainingsbereich oder irgendwo bei der Mannschaft oder beim Verein unterzukommen und da ein Plätzchen und einen Job zu bekommen.
Das denke ich auch. Er ist ein menschlich sehr korrekter Spieler gewesen, zumal er auch noch einer der Profis ist, der wirklich mit Sinn und Verstand an Dinge rangeht. Also ich glaube, so jemanden möchte die Eintracht auch ungern verlieren.
Definitiv. Und dann haben wir noch ein letztes Thema auf der Liste stehen, die wir uns zusammengesucht haben. Und zwar ist das die Eintracht iPhone-App, die wohl seit gestern im Store ist, die mir aber auch heute erst aufgefallen ist. Ich habe es mir vorhin mal runtergeladen und mal durchgeklickt. Man hat einmal einen aktuellen Ticker drin, was so verschiedene Themen, Nachrichten sind. Man hat die Tabelle drin, die ich mir immer wieder angucken kann mit unserer Eintracht auf Platz 7. Ein Spielplan, wo man auch schön die Spiele tippen kann. Eine Datenbank mit dem aktuellen Kader, wo lustige Dinge zum Teil drinstehen. Zum Beispiel jetzt gelernt, dass Sebastian Jung als Lieblingsfernsehsendung gute Zeiten, schlechte Zeiten angegeben hat.
Oh mein Gott.
Das war auch so mein erster Gedanke, ja. Wobei Alex Meyer, glaube ich, verbotene Liebe drin hatte, also etwa so die gleiche Kategorie.
Das
Ist auf
trifft's
jeden
noch.
es gibt's anscheinend, ich glaube mittlerweile in Folge 3.842.000 oder irgendwie sowas. Ist kostenfrei im App Store, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn ich das richtig verstanden habe, bringt einem das Ding dann auch so Push-Notifications, wenn ein Tor fällt. Aber als Eintracht-Fan braucht man das ja nicht, weil man sowieso irgendwie im Stadion ist, im Fernsehen guckt oder im Auto vorm Radio klebt, je nachdem, wo man sich halt gerade befindet.
Ist auf jeden Fall eine gute Neuigkeit. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt auch gleich mal runterladen und installieren. Und mal schauen, was die Jungs da noch so zum Besten geben.
Ja, ich hoffe, dass da vielleicht auch noch so ein paar direkte Infos aus der Mannschaft reinkommen und finde es auf jeden Fall gut, dass es sowas endlich gibt. Ich habe da schon seit längerem irgendwie drauf gewartet. Ja, hättest du noch ein Thema? Wir kratzen jetzt, glaube ich, gerade so an der 30-Minuten-Marke, relativ lang.
Was ja schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne ist.
Ja, definitiv. Also mehr als die 5, 6 Minuten Geplänkel, die ich da bisher abgeliefert habe. Hoffen wir mal, dass nächste Woche Sebastian dann noch mit dazukommt. Dann sind wir zu dritt. Dann schaffen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr.
Also ich habe auch keine weiteren Themen mehr.
Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und bedanken uns fürs Zuhören und ja, nächste Woche dann mindestens in gleicher Zusammensetzung, eventuell noch ein Mann mehr. Schauen wir mal, was wir noch hinkriegen.